Ich glaube, dass es so hilfreich ist für Kinder, sagen zu können, so fühle ich mich, so heißt das Gefühl, so doll ist es oder so gering ist es. Ich merke, wenn es anflutet. Und beim Anfluten habe ich schon eine Idee, was kann ich tun? Für mich. Also es ist eigentlich nur, es ist wie das Alphabet der Gefühle und wie Lesen lernen mit Gefühlen. Und das ist so schlau, wenn Kinder sich selber lesen können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch Eure Fragen, dem Podcast-Talk, in dem es um eure ganz persönlichen Themen geht. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Ich freue mich sehr darüber, dass heute wieder Elke Schicke an meiner Seite ist. Sie ist Diplompsychologin und systemische Therapeutin. Gemeinsam werden wir heute wieder über eine der Fragen sprechen, die ihr uns gestellt habt. Hallo liebe Elke.
Hallo Christine.
Ich sage das immer gleich, ne?
Ja, ich auch.
Schön, auf irgendwas muss man sich verlassen im Leben.
Wir das Ende schon immer nicht hinkriegen, ne?
Ja, da sind wir einfach, da sind wir dann immer schon zu durch. Macht aber nichts. So, geht's dir gut?
Ja.
Hervorragend. Dann wollen wir doch direkt mal uns um eine Mail kümmern von jemandem, dem es gerade nicht so gut geht. Ich lese mal vor. Zunächst einmal vielen Dank für den tollen Podcast, der mich in meinem Muttersein so wunderbar begleitet.
Bitteschön, gern geschehen. Macht auch Spaß.
Oder?
Ja.
Ja, seit einigen Wochen, vielleicht auch Monaten, sorge ich mich etwas um meinen Sohn, 5 Jahre alt, der negative Gefühle anderer nur schwer verarbeiten kann. Seinen gestrigen ersten Kinobesuch mussten wir sogar abbrechen, weil es ihm zu gruselig war. Es handelte sich dabei nicht um einen gruseligen Film, sondern um eine Szene, in der Conny sich von ihrer Katze verabschiedet. Ah ja, hier Conny mit der Schleife im Haar. Allerdings muss ich sagen, ich finde Conny mit der Schleife im Haar schon gruselig, aber eher aus Muttersicht, weil die immer so nett ist.
Ich möchte über Conny nicht sprechen.
Okay, jetzt habe ich mich geoutet. Egal, weiter geht's. Also, in der Conny sich von ihrer Katze verabschiedete und ohne sie in den Urlaub fuhr. Conny war natürlich traurig und sagte, sie würde ihre Katze vermissen. Dieses fand mein Sohn so gruselig, seine Wortwahl, dass er den Film nicht weiterschauen wollte. Conny erinnerte sich im Verlauf immer wieder wehmütig an ihre Katze, sodass wir schließlich den Kinosaal verließen. Oh Gott, das ist so bezaubernd, oder? Mhm. Es ist mir schon öfter aufgefallen, dass er Geschichten oder Hörspiele als gruselig empfindet, wenn jemand traurig ist. Und auch wenn in der Kita Kinder weinen, zum Beispiel weil die Mama geht, entzieht er sich der Situation und geht in einen anderen Raum. Alle Versuche, ihn in solchen Situationen zu begleiten, in den Arm oder auf den Schoß nehmen, die Situation gemeinsam zu besprechen oder ihn, soweit möglich, auf die Situation vorzubereiten, haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht, denn er versuchte beim nächsten Mal wieder der Situation zu entkommen. Natürlich sind das keine schönen Situationen und es ist verständlich, dass mein Sohn sich unwohl fühlt, aber müsste er nicht lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, anstatt sie zu vermeiden? Gibt es eine Möglichkeit, mit ihm zu üben, wie er damit umgehen kann?
Also, ja, nein, ja, nein. erstmal findest du das ein komisches Verhalten?
Nee, ich kenne es auch von mindestens einem meiner Kinder, aber ich finde es, ich verstehe, was sie meint, weil man natürlich dann so denkt, irgendwie kommt er mit irgendwas nicht klar. Mit irgendwas kommt er ja nicht klar und dann hat man ja manchmal so auf seinem Zettel so ein To-Do stehen, das man selbst nicht versteht. Wenn man denkt, was mache ich denn jetzt? Begleiten, herausfordern, mit ihm zusammen die Situation vermeiden. Was mache ich denn jetzt damit? Ich verstehe das voll, die Frage.
Ja, muss mal kurz nachdenken. Also ich glaube nicht, dass man Gefühle in dem Sinne üben kann. Mhm. Also insofern glaube ich, es ist nichts, was man erlernt, ein Gefühl, sondern es ist etwas, dem man sich nähert und einen Umgang damit findet. Mhm. Und erstmal finde ich, ehrlich gesagt, ist weiter gar nichts los. Ich finde das interessant, dass er gruselig sagt. Ich denke, okay, vielleicht hat er das Wort dazu gefunden. Ich persönlich finde es immer ganz gut, wenn man Kindern die Möglichkeit gibt, viele unterschiedliche Wörter für viele unterschiedliche Gefühle zu finden. Mhm. Und offensichtlich ist gruselig, also findet die Mutter gruselig etwas anderes als er, aber es ist ihm zumindest sehr, sehr, sehr unangenehm und es scheint ihm irgendwie ein Schauer auszulösen. Mhm. Also ähnlich wie gruselig, ne?
Ja, oder es geht um die Reaktion dann der Mutter, ne? So dieses, wenn ich gruselig sage, dann nimmst du mich von der Situation weg. Mhm. So, oder begleitest mich, nimmst mich in den Arm, so, ich habe gelernt, dass das funktioniert.
Ja, aber also erstmal wäre es ja ganz spannend zu gucken, was ist es überhaupt? Ist das wirklich gruselig oder ist es unangenehm, ängstlich? Bin ich peinlich berührt? Habe ich einen Fluchtreflex? Wo im Körper fühle ich das eigentlich? Und das haben wir ja auch, wir fühlen ja unsere Gefühle an unterschiedlichen Orten im Körper und nicht immer an demselben Gefühl, an demselben Ort.
Wo fühlt man denn gruselig?
Also wenn ich mich grusel, fühle ich das so im Brustbein. Dann ja. ziehe ich mich so ganz zusammen und grusel mich.
Ich würde auch sagen, eher so Herz, ja, ne?
Genau.
Während Traurigkeit aber, eher so im Hals steckt, würde ich fast sagen, oder?
Ja, genau, aber ich kann schon verstehen, dass man etwas sieht und das irgendwie kaum aushalten kann ja. und sich dann das Brustbein so zusammenzieht. Man denkt, oh, ich will hier weg. Also insofern, glaube ich, geht es nicht darum, ihn solchen Situationen auszusetzen, damit er etwas lernen kann, sondern ich glaube, ihm eher die Möglichkeit zu geben, überhaupt zu empfinden. Und ja, ehrlich gesagt, das ist ja ein zauberhaft mitfühlendes Büppchen.
Oder, letztens hatten wir es doch hier, Hilfe, mein Kind ist unempathisch. Das ja. ist hier nicht der Fall.
Nee, also der fühlt da was und das Nächste ist, und dann weiß er nicht so richtig genau, wohin steuere ich mich und wie gehe ich damit um. Ich finde ja immer das Gegenteil zu sagen, ach, lässt mich völlig kalt, wäre eigentlich die schadere Version.
Schader.
Genau. Ja. Also und trotzdem kann ich verstehen, dass es einen als Eltern ein bisschen hilflos macht, zu denken, oh mein Gott, da kommt damit was nicht zu Rande, was er eigentlich können sollte. Und erstmal ist doch gut zu sagen, ja, wenn uns Dinge überfordern, ist das total okay und in Ordnung, mich zurückzuziehen und zu sagen, dem möchte ich mich nicht aussetzen. Mhm. Und ich finde es immer lustig, dass wir das an Kindern komisch finden, was wir als Erwachsenen einem vortun. Ich kenne x Leute, die sagen, sie gucken keine Nachrichten mehr, weil sie es nie aushalten können.
Ja.
Da sage ich auch nicht, nee, also jetzt sieh mal hin, jetzt machen wir mal einen Tagesschau-Marathon. Ne? Sondern das ist doch in Ordnung, mich in Sicherheit zu bringen. Zu sagen, das ist mir zu viel.
Ja.
Und ich finde es im Gegenteil, wenn mir etwas zu viel ist, wenn ich mir dann vorstelle, man sagt, so, und das üben wir jetzt mal. Also, das würde mich,
ja, ich
das
verstehe
würde
ich aber
gruselig
diese,
finden.
Genau, ich verstehe aber die Pein daran, weil der Junge ist ja jetzt 5, das heißt, nächstes Jahr kommt er wahrscheinlich in die Schule und dann geht das ja los, ne, mit den Eltern. Ich habe das ja schon mal gesagt, hochrechnen funktioniert eigentlich nicht, aber dass man so ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher dann so denkt, so, in der Schule gucken die ja vielleicht mal einen Film. Mhm. Was, wenn er sich dann gruselt in einem Film?
Ja, dann gruselt er sich auch da. Also das ist dann
so. Und dann
so.
Ist er halt alleine, ne? Und das verstehe ich.
Aber das ist
so
ja
bisschen.
Eine gute Frage. Also das finde ich echt interessant. An anderen Orten und mit anderen Kindern tun Kinder häufig auch was anderes. Und ob das in einem halben Jahr noch Thema sein wird, weiß der Geier. Und wenn es in einem halben Jahr noch Thema sein sollte und vielleicht auch noch in 2 und 3 Jahren, dann ist das ganz in Ordnung zu sagen, ich mag das nicht so gerne. Immer umgekehrt, ich persönlich finde es eher komisch, wie viele Kinder relativ stumpf Sachen gucken, wo ich denke, das ist schlimm, was ihr da guckt. Das ist fürchterlich, es ist viel zu schnell, viel zu doll, viel zu viel eigentlich für so ein kleines Kind. Und die sitzen da einfach mit leicht geöffnetem Mund und konsumieren es so weg. Das finde ich eher bestürzend. Jetzt habe ich da natürlich auch ein Herz für, weil ich sag mal, 2 von unseren Mädchen jetzt auch nicht auf der mutigen Seite geboren worden sind.
Auf der mutigen Seite.
Und ich weiß auch noch, dass ich meine Tochter, die durfte bei Bekannten mit ins Kino, die kannte ich noch nicht mal besonders gut. Und die waren ein Räuber-Hotzenplotz.
Oh, und das ist gar nicht so ungruselig.
Oh, hauaha. Da wurde ich aber angerufen und musste sie abholen, habe richtig Ärger bekommen, weil die Mutter mit meiner Tochter raus musste, weil die da richtig Alarm gemacht hat.
Und du hattest nicht vorher so richtig gesagt, was da zu erwarten
ich
ist, oder was?
Ich habe das auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Okay. Ich habe da nicht mit gerechnet.
Ja.
Und ehrlich gesagt, auch unser Sohn, der hat auch in einem Fort Rabatz gemacht, wenn es um Fernsehen, also Fernsehen war jetzt nicht so deren Ding. Das hat nicht gut
naja, Fernsehen ist ja auch nochmal was anderes als Geschichtenlesen. Ne? Das ist nämlich das Erste, was ich vielleicht nochmal sagen würde. Kompetenz mit sowas aufzubauen ist vielleicht nicht über Bilder unbedingt ratsam, sondern vielleicht erstmal über Bücher oder so.
Ja,
ne?
Wobei ich auch mal, also ich musste auch viele Wochen lang jeden Abend die 2 Königskinder vorsingen, damit meine Tochter dann in Tränen ausbrechen konnte, weil es so traurig ist und hat sich am nächsten Tag doch wieder gewünscht, es nochmal zu hören.
Ja, guck mal, da wollte sie ja selbst üben, damit umzugehen.
Richtig,
ne?
Also es gibt ja auch diese Qualität von, sie mag ich ja eigentlich ganz gerne, diese Qualität von schaurig schön.
Ja.
Also mich Dingen so anzunähern, das ist wie wenn man am Strand ist und immer versucht, die Füße nicht nass zu kriegen und immer ranläuft und wieder weg und ranläuft und weg. Und so ist es häufig mit Gefühlen auch. Und ich würde in dem Fall jetzt von dem Jungen eher dem Jungen folgen. Und sagen, wenn er nicht will oder für sich auch sagt, das ist mir zu viel, dann ist er in meinen Augen Herr und Meister seiner eigenen Grenzen. Und ich würde mit dem gar nichts üben. Das wird er schon von ganz alleine auf die Dauer hinkriegen.
Ja, glaube ich auch.
Und das Leben bietet ihm ganz sicher schon genug Möglichkeiten. Mhm. Und solange er sagt, mir ist das zu viel, würde ich ganz sicher nicht den Kopf unter kaltes Wasser halten.
Mhm. Ja, sowieso nicht. Ne? Das ist, glaube ich, der Umgang mit den Ängsten der Kinder ist so prägend dann auch für die Kinder, ne? Weil die ja schon auch oft dann so mit sich selbst umgehen, wie die Eltern mit einem umgegangen sind, mit Dingen.
Ich würde eher gucken, wo ergeben sich denn Situationen von schaurig schön?
Ja.
Also wo er in ein lustvolles Ausprobieren einsteigen kann.
Ja.
Und jetzt ist das mit traurig sein, kommt ihm das erstmal komisch vor. Und trotzdem gibt es ja ein Maß an traurig, wo er ganz gut damit umgehen kann und wo wir das Mitgefühl ganz schön finden. Also verrückterweise gehen wir ja in Romcoms, wo wir dann zu Tränen gerührt sind und sagen, der Film war so schön, ich habe geweint.
Ja, aber doch nur, weil immer alles gut ausgeht. Ne? Ist ja auch so ein Vertrauen in Hollywood.
Ja, ich habe auch schon Filme gesehen, die so traurig waren, die ich richtig toll finde. Oder
My Girl, ganz schön.
Kenne ich nicht.
Echt nicht, ja. Oh Gott.
Aber ich weiß noch, dass ich nach Club der Toten Dichter Rotz und Wasser geheult habe und mich gar nicht richtig beruhigen konnte, bis mein Mathelehrer, wir waren auf der Klasse, gesagt hat, mein Gott, jetzt kriege ich mal einen Griff. Und das fanden alle voll schlimm von ihm. Aber ich habe dann aufgehört zu weinen. Ich fand es ganz okay. Also.
Aber mittlerweile sind Lehrer ja auch ein bisschen besser geschult. Ne? Ich weiß, mein Sohn hatte ganz, ganz viel Angst, alleingelassen zu werden. So viel Angst. Und gleichzeitig ist der eine richtig freche Möhre. Und ich hatte dann Angst, dass der in der ersten Klasse irgendwann vor die Tür gesetzt wird. Und ich wusste, dann wird der innerlich sterben. Der sitzt dann da und ist allein und wird in völliger Panik
aufgelöst. Ja, aber das denkt man immer zu wissen. Es ist ja nicht so.
Tatsächlich ist es einmal passiert.
Und er ist nicht gestorben.
Nein, gestorben ist er nicht. Aber mich hat die Lehrerin, die das gemacht hat, hat mich angerufen, weil ich habe auf diesen Bogen, den man bei der Einschulung eben abgibt, habe ich geschrieben, bitte nicht alleine vor die Tür stellen. Das wäre so sein. Lach mich nicht aus, Elke. Wirklich, ich hatte da richtig Schiss vor, weil der so ausgeflippt ist, wenn man den auch nur ein bisschen allein gelassen hat. So, ich habe geschrieben, bitte nicht lachen. So, ich habe das da drauf geschrieben. Und dann hat mich die Lehrerin danach angerufen und hat gesagt, der hat so richtig Panik bekommen und hat irgendwann ganz, ganz laut schluchzend angefangen. Also, der hat ganz laut geschluchzt und hat geklopft und hat gesagt, darf ich bitte wieder reinkommen? Ich bin jetzt auch lieb. Und das war wohl so herzzerreißend für die Lehrerin. Und dann ist ihr das wieder eingefallen, dass das auf diesem Bogen stand, hat sie mich angerufen und hat sich entschuldigt und hat gesagt, es ist ja gut, und ich finde es nach wie vor gut, dass ich es draufgeschrieben habe, weil ich glaube, dass Lehrer sowas wissen müssen. Sie können sich dann ja darüber hinwegsetzen, weißt du, so wie sie das für richtig halten. Aber erstmal zu wissen, wie ein Kind tickt, ist ja nicht verkehrt.
Werbung.
Ein lieber Gruß an dich an dieser Stelle, die du oder der du hier gerade den Podcast lauschst. Wo auch immer du uns gerade zuhörst, danke, dass du unter all den vielen Podcasts, die es gibt, uns für deine kleine Alltagspause ausgewählt hast. Und weil Alltagspausen nicht nur für uns Großen unheimlich wichtig sind, sondern auch für die Kleinsten, haben wir heute einen richtig tollen Kinder-Podcast-Tipp im Gepäck für alle Kinder ab 2 Jahren. Und zwar den RBB-Podcast Mimi Sandmädchen, den ihr exklusiv in den ARD-Sounds hören könnt. Vielleicht kennt ihr schon den Sandmännchen-Podcast, der bei ganz vielen Familien, auch bei uns übrigens, mit all den schönen Gute-Nacht-Geschichten fest zur Abendroutine gehört. Und mit Mimi Sandmädchen gibt es jetzt auch für die kleinen Ruheinseln am Tag einen Podcast, der Kinder dazu einlädt, mitten in all der Reizüberflutung des Tages schönen, unaufgeregten Geschichten zu lauschen. Die Geschichten werden mit super angenehmen Stimmen, mit ganz zarten Soundeffekten und immer wiederkehrenden Figuren erzählt, die sich irgendwann wie Freunde und Freundinnen anfühlen. Die Hörspiele, die von Mimi mit Glitzersand aus dem Traumland hergezaubert werden, bieten den Kindern ruhige und lustige Momente, schöne Lieder zum Mitsingen und das Ganze in etwa 5- bis 7-minütigen Folgen, sodass auch ganz kleine Pausen in den Alltag eingebaut werden können und auch mal dabei helfen, kurze Wartezeiten zu überbrücken. Wir sind jedenfalls schon große Fans von Mimi, die Kindern richtig toll hilft, von einem langen Kita-Tag runterzukommen, ohne danach ins große Überreizungsmedienloch zu fallen. Hört mal rein in die Traumwelt von Mimi in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit deiner kleinen Pause und dem Elterngespräch.
Du weißt, ich finde, das ist echt immer so eine wirklich interessante Sache, ne?
Baust du mir gerade mental einen Helikopterlandeplatz?
Nee. Nein, gar nicht, sondern zwischen den Ängsten, die wir so haben. Mhm. Also du hast die Folge ängstlich vermeidende Kinder genannt.
Eigentlich nur die Überschrift für dich immer.
Ja, okay, aber eigentlich sind es ja meistens ängstlich vermeidende Eltern. Mhm. Ne? Also es geht ja meistens.
Schön, um das ist wieder eine Therapiestunde für mich. War ja klar.
Ich weiß, irgendwann musst du mir das bezahlen, wenn das so weitergeht.
Du bezahlst.
Stelle ich dir eine Rechnung.
Weil du mich immer hier öffentlich therapierst.
Nee, aber also das machen wir ja alle. Ja. Also wenn ich frage, wann ist ja was, wenn mein Kind etwas fühlt, was daran kann ich aushalten und was kann ich nicht aushalten? Ja. Und wir fühlen ja so stark mit unseren Kindern mit. Und die Frage ist ja häufiger eher, kann ich aushalten, dass mein Sohn mal enttäuscht ist, meine Tochter mal gekränkt sein könnte, meine Tochter mal nicht zum Geburtstag eingeladen sein könnte. Also all diese vielen schrecklichen Gefühle, die wir kaum aushalten können. Und darum sorgen wir ja häufiger dafür, dass die es nicht fühlen müssen. Und jetzt ja auch im Falle dieser Mutter zu sagen, ich möchte nicht, dass er sich schrecklich fühlen muss oder gruselig oder ängstlich oder was auch immer. Aber genau genommen gehört jedes Gefühl dazu.
Das heißt, du würdest es schon immer wieder drauf ankommen lassen und jetzt nicht quasi gemeinsam mit dem Kind vermeidend werden, also den nächsten Kinofilm nicht gucken und einfach direkt das gar nicht probieren, sondern du würdest sagen, erstmal gucken, probieren und versuchen auszuhalten miteinander, bis er sagt, ich will das jetzt nicht mehr und dann den Kinosaal wieder verlassen, um es bildlich zu halten.
Ich glaube, ich würde es überhaupt nicht so trainingshaft therapeutisch angehen.
Nein, aber halt nicht extra vermeiden sozusagen.
Nee, sondern einfach sagen so, es kommt ja, wie es kommt und jetzt, bevor man irgendwas macht, sagen, das weißt du ja, ne? Sowas passiert, was wollen wir dann tun? Oder was willst du dann tun?
Was gibt es denn für Möglichkeiten, vielleicht auch dem Kind was anzubieten? Also wie vielleicht kann das Kind ja schon auch durch Sprache lernen, wie kann ich denn mit so einer Traurigkeit umgehen oder so? Kann man nicht, ne?
Also einige Kinder bestimmt. Also guck mal, grundsätzlich ist das Leben doch so, wenn wir das Leben lassen, ist es eh die beste Erzieherin der Welt. Also weil die Dinge ja passieren und Folgen mit sich bringen und. Also eigentlich dürfte sich die Mutter zurücklehnen und sagen, das Leben ist voller Situationen, in denen er die Möglichkeit bekommt, damit einen Umgang zu finden. Ich finde das, was er jetzt macht, noch nicht so, wo ich denke, oh mein Gott, Alarmknopf auf dem Kopf anmachen und ab in die Therapie, sondern einfach sagen, das ist mir zu viel, ich mag das nicht so gern. Ich kurve da drumrum oder ich entziehe mich dem.
Ja.
Und das ist ganz in Ordnung und ein ganz gesunder Selbstschutz. Und darauf zu vertrauen, dass es genug Situationen geben wird, in denen er auch älter und reifer werden wird, wo er damit einen Umgang findet. Ich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht so schrecklich problematisieren.
Ja.
Also ich kenne jetzt auch kein Kind, das in der Fülle seiner Gefühle jedes Gefühl wie auf so einer Welle absurft und sagt, ich hab's. Die einen haben es mit Angst, die anderen mit Wut, die anderen mit Scham. Also an irgendwas knackern wir doch immer rum. Und ich habe auch Lieblingsgefühle und nicht so Lieblingsgefühle.
Und du würdest das einfach, egal um welches Gefühl es geht, du würdest es laufen lassen?
Naja, ich würde gucken, also wie heißt das Gefühl? Wo ist es? Hat es verwandte Gefühle? Wie genau und was passiert da eigentlich? Und auch nochmal gucken, stimmt, wenn du das so sagst, ich kenne das. Und wir kennen ja alles auch als Erwachsene. Ich kenne das auch. Also ich habe auch Sachen, die ich sehe oder lese, wo ich die Luft anhalte oder wo Leute mir was erzählen. Oder jetzt, ich war gerade mit Freundinnen weg, wo man kreischend anfängt zu gackern, wenn man das hört, weil man es kaum aushalten kann.
Stimmt.
Ne? Ja. Und das ist doch ganz okay und normal. Und dann zu gucken, weißt du, wie ich das mache? Weißt du, was mir hilfreich ist? Also einfach darüber in einem freundlichen, verständnisvollen Austausch zu bleiben. Und ich sage nochmal wirklich, ich glaube, dass es so hilfreich ist für Kinder, sagen zu können, so fühle ich mich, so heißt das Gefühl, so doll ist es oder so gering ist es. Ich merke, wenn es anflutet. Und beim Anfluten habe ich schon eine Idee, was kann ich tun für mich. Also es ist eigentlich nur, es ist wie das Alphabet der Gefühle und wie Lesen lernen mit Gefühlen. Und das ist so schlau, wenn Kinder sich selber lesen können.
Aber was mache ich denn als Elternteil, wenn ich selbst Probleme habe, das zu lesen, weil ich das gar nicht so gelernt habe?
Ja, da musst du üben, lernen und trainieren.
Nee. Ich habe kein Gefühlsproblem. Ich habe eher ein Problem, dass ich das zu sehr lebe als zu wenig.
Nee, aber jetzt mal, wenn Eltern sagen, ich habe es, ich glaube, das ist ja erstmal eine interessante Frage, ob Eltern das als Problem beschreiben würden, ne? Also das ist jetzt eine
Vielleicht würden Sie jetzt darauf
jetzt,
kommen,
Sie
zu sagen,
zugehört
so, warte mal, ich weiß selbst gar nicht so richtig, wo das Gefühl sitzt. Aber obwohl, wo das Gefühl sitzt, kann man immer erspüren, oder? Das kann man
gibt durchaus Leute, die haben es gar nicht so stark. Aber ich meine jetzt mal, wenn man es wirklich ganz spielerisch machen wollte, ja, dann besorgst du dir ein großes Stück Papier, legst das Kind drauf und malst einmal die Umrandung ab. Und dann hast du ja so eine Silhouette. Und dann kann man mit den Kindern da drin rumpinseln und sagen, wo ist ein Gefühl, wie heißt das, wo fängt ein Gefühl an, wohin geht es, wenn es zu doll wird. Genau, und dann mal zu schauen, wo ist es eigentlich alles so. Und das Lustige ist ja auch, dass wir, mal zurück zu schaurig schön, viele Gefühle, wenn wir sie anders interpretieren, total cool finden. Also wenn ich zu dir sage, dir zieht sich der Magen zusammen, du kippst so nach hinten ab, die Aufregung steigt und du denkst, jetzt verliere ich den Boden unter den Füßen. Da würdest du dich wahrscheinlich bedanken und sagen, nee, das will ich nun wirklich nicht. In der Achterbahn gibt es gar nichts Tolleres als genau das.
Manche Leute, ne?
Naja, ja, genau. Also die Frage ist ja, vor welchem Hintergrund fühle ich das, wie interpretiere ich das, was ich da fühle? Bin ich da drin freiwillig oder unfreiwillig? Habe ich das Gefühl, ich sitze am Steuer? Sehe ich das Ende des Gefühls? Also sind ja so ganz viele Fragen drumherum.
Ja.
Und je besser ich mich in diesem Labyrinth von mir selber auskenne, desto mehr Sicherheit habe ich. Und auch zu gucken, welches andere Gefühl kann ich anschalten und stärkt mich? Wo finde ich, also wenn es mir so geht, wen kann ich, an wen kann ich mich wenden? Wohin kann ich mich zurückziehen? Wen kann ich anrufen? Was hilft mir? Was lenkt mich ab? Was sind so all die Kompetenzen, die ich abrufen könnte, wenn mir etwas zu viel wird? Und manchmal sind einem Kinder ja auch, sind Kindern ja auch, ist auch Freude und Spiel zu viel. Sagen, es ist ganz schön, dass alle meine Freunde hier sind, also Geburtstagskinder, ne?
Ja.
Alles, Geschenke, Torte, Fanta, Brezelkette und die flippen aus und fangen an zu heulen.
Ja.
Ist denen alles Schöne einfach zu viel.
Ja, stimmt.
So, und es ist, und darum, ich finde bei dem Jungen, ich finde den ein zauberhafter junger Mann mit Gefühl und da darf sie ihn eher drin stützen als ihn zu überfordern. Sagen, das ist okay, dass du deine Grenzen findest. Herzlichen Glückwunsch. Viele andere finden ihre Grenzen nicht. Gut, dass du sie spürst. Gut, dass du auf dich achtest. Gut, dass du dich zurückziehst. Das machst du ganz und gar hervorragend. Wir sind nicht gezwungen, Sachen auszuhalten, die uns zu viel sind. Das kommt später im Leben.
Aber diese Angst, ne, dass das irgendwie auf die Kinder zukommt, sobald die das Elternhaus dann auf Zwang verlassen im Sinne von in die Schule gehen oder so.
Ja, aber was ist die Angst?
Ja, ja, aber ich verstehe die.
Ja, aber was ist denn, was soll denn dann passieren?
Ja, was soll denn passieren? Ne? Es ist, glaube ich, wirklich dieses, und dann ist das Kind alleine und ich habe es vielleicht zu sehr in Watte gepackt. Ich glaube, das ist das Gefühl der Mutter dahinter. Dieses, packe ich mein Kind zu sehr in Watte, wenn ich ihm jetzt helfe, all das zu vermeiden, soll sie ja gar nicht, ne? Sondern reingehen und dann aber die Grenzen spüren lassen und so. Aber dieses Gefühl von, was, wenn das Kind auf Klassenfahrt ist, dann kann ich da nicht mehr drauf gucken. Es ist natürlich total puschelig zu sagen, ich will das alles kontrollieren und so. Ich habe das auch so nicht, aber ich verstehe das, dass das Menschen haben.
Ja, aber es sind, also ich finde es ehrlich gesagt, sind das katastrophisierende Gedanken. Mhm. Weil für gewöhnlich gibt es dann Freunde, gibt es dann Lehrerinnen, die da ganz lieb mit umgehen, gibt es andere Kinder, denen es auch so geht. Es ist eher selten, dass nur ein Kind als aller einziges und selbst wenn es so sein sollte, für gewöhnlich finden die anderen Kinder da einen ganz freundlichen Umgang mit, weil die für gewöhnlich alle wissen, wie das ist.
Ich finde das manchmal, schön, dass du das gerade so sagst.
Manchmal gibt es Kinder, die dann ärgern oder das ausnutzen. Aber halten wir mal fest, das ist das Problem der Kinder und nicht das Problem des kleinen Butzis, der Sorgen hat. Es gibt Kinder, die eine irre Freude daran haben, andere zu ärgern und andere mit der Nase in Dreck zu stopfen.
Ja. Aber die sind ja nicht genährt, nicht geliebt, nicht gekuschelt, wie du das immer so sagst. Das sind ja oft Kinder, die oft auch zu wenig oder zu viel von irgendwas bekommen.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass jedes Kind das Potenzial hat, weil Ärgern auch, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber weil Ärgern auch Spaß macht. Und wenn ich ein williges Opfer finde, dann werden manchmal ganz normale Kinder, einfach weil sie können. So, und darum ist es in Ordnung zu sagen, pass mal auf, jetzt bin ich gleich genau der Punkt. Je wohler ich mich damit fühle, mich mit Gefühlen unwohl zu fühlen, desto selbstsicherer, also auch wenn es absurd klingt, bin ich in dem Unwohlgefühl. Desto selbstsicherer kann ich sagen, ich mag das nicht, das macht mir Angst, ich mag das nicht, es macht mich traurig. Ich gehe weg, anstatt mit mir stimmt was nicht, weil das schnüffeln die anderen sofort raus. Mit mir, was stimmt was nicht und ich muss etwas verstecken. Mir muss es peinlich sein, dass ich es nicht kann. Es ist ein Fehler, dass ich es nicht hinbekomme. Mhm. Also man kann aus allen Schwächen, die wir haben, durchaus einen selbstbewussten Umgang nähren und sagen, das ist meine Grenze, ich will das nicht.
Ja. Weißt du, was mir jetzt aber auch total aufgefallen ist, so im Nachhinein, nach dem Lesen und so und Reden, dass ich glaube, dass das Problem tatsächlich, und das kann ich voll nachvollziehen, bei der Mutter liegt und nicht bei dem Kind.
Wie
das
immer.
Kind, ja, aber das Kind hat ja gar kein Problem. Es hat einen Grusel, es hat eine tolle Mama und sagt, Mama, ich halte das nicht aus, können wir rausgehen. Mhm. So, dann kann das verbalisieren, geht raus. Eigentlich, das Kind hat überhaupt kein Problem. Das einzige Problem hat ja die Mutter, die dann das macht, was ich eben gemacht habe in meinem Vorschulfragebogen. Was, wenn mein Kind diese Angst hat und ich bin nicht zugegen? Wie kann ich das Kind beschützen, wenn ich es eigentlich gerade gar nicht beschützen kann? Und mir hat mal jemand gesagt, und das fand ich einen ganz schönen Satz, das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, sondern Vertrauen. Und das finde ich total den schönen Satz. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Und du bist da, glaube ich, echt groß drin, ne? Also du hast viel Vertrauen in deine Kinder, in dich, in die Welt. Also ich glaube schon, dass du ein sehr vertrauensvoller Mensch bist, dass die Dinge sich schon klar gehen, so, ne? Dass das irgendwie schon sich richtet. Aber das ist cool, weil so ja auch Selbstbewusstsein zustande kommt bei den Kindern, wenn Eltern auch Vertrauen haben, dass die Kinder das hinkriegen, auch ohne sie, ne?
Ja, man kann die Dinge auch im Großen und Ganzen meistern. Mhm. Und für die Dinge, die man nicht meistern kann, hat man dann ja seine Eltern.
Ja. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe ganz oft Post, also E-Mails in meinem Postfach, in denen Eltern die Angst äußern, die Kinder könnte irgendwas traumatisieren, irgendwas für die Zukunft komplett stören oder irgendwas kaputt machen in der Seele. Kannst du da mal was zu sagen, weil ich das so häufig habe, dass Leute wirklich diese Angst vor Verstörung haben? Da guckst du mich an.
Da gucke ich dich an und überlege gerade meine kluge Antwort. Warte, es dauert noch ein bisschen.
Elke lädt. Ja, genau. Bei wie viel Prozent bist du denn?
Also, das ist eigentlich eine ganz eigene Folge, um ehrlich zu sein. Also, ja, weil man weiß, da wirklich viel zu sagen kann. Aber im Kurzen kann ich dir mal sagen, ich bin immer wieder erstaunt, was für Menschen einschneidende Erlebnisse sind, und was nicht. Mhm. Und das, was wir als Erwachsene als einschneidend erleben und denken, oh, das ist bestimmt voll schlimm, ist es für Kinder häufig gar nicht. Für die sind manchmal also relative Kleinigkeiten etwas, an dem sie sich richtig festbeißen und sagen, also ich habe mal ich weiß auch nicht in welchem Anfall, irgendwie gescherzt und irgendwas zu meinen Kindern gesagt, immer, naja, das ist ja wie Chucky die Mörderpuppe. Und und das ist etwas geben könnte. Wie Chucky, die Mörderpuppe, das war meine Tochter. Die hat das Ding nie gesehen, die weiß noch nicht mehr, was das ist. Da war die lange, lange sehr mit beschäftigt. Das habe ich nicht kommen sehen. Also ich finde, ich dachte, man darf sowas mal sagen. und andere Dinge, die ich viel schlimmer finde, wie zum Beispiel, dass meine Eltern meinen Sohn mal bei IKEA vergessen haben. Findet ja, der überhaupt nicht schlimm, findet der eine lustige Geschichte.
Ja,
also stimmt. Insofern, du kannst ja nicht reingucken, was hinten rauskommt. Ich glaube, das Wesentliche ist auch nicht, was mir in dem Moment passiert ist, sondern wie es danach eingebettet wird. Also und uns passieren in einem Fort doofe Sachen. Wie wird es dann gebettet und wie erzähle ich diese Geschichte weiter? Und erzähle ich sie weiter als meine schrecklichen Eltern, die mein armes, zartes Büppchen bei IKEA sitzen lassen haben? Oder erzähle ich es weiter als, das hat er alles total klug und clever gemacht und IKEA war da, IKEA hat sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, sage ich mal. Lustig war dann, dass die ihm ein Eis angeboten haben und er hat zu ihnen gesagt, ich glaube, meine Mutter würde das nicht so gut finden.
Nee, oder?
Ja, genau. Aber das ist eine lustige Erfolgsgeschichte, die man also auch biografisch draus strickt. Genau. Insofern glaube ich, man kann es nicht vorhersehen. Insgesamt dürfte man sagen, sind Kinder ganz schön robust.
Ja.
Und nicht jedes Erlebnis, was doof, traurig oder sonst wie ist, wird von den Kindern traumatisch verarbeitet. Und jetzt mal psychologisch gesehen, ich bin nicht einverstanden damit, wie inflationär der Begriff Trauma verwendet wird. Mhm. Also ein Trauma ist ein wirklich schreckliches Erlebnis, in dem Menschen das Gefühl haben, ihre Integrität zu verlieren und um ihr Leben und ihre Ganzheit fürchten müssen. Hm. Das ist ein Trauma. Die Treppe runter zu purzeln oder mich mit jemandem zu prügeln oder mal bei IKEA vergessen zu werden, ist nicht ein Trauma.
Das ist ein ist doofes, es nicht von Menschen auch abhängig?
Es ist ein doofes Erlebnis. Ja. Ja, und das kann man mal haben. Man kann viele echt bekloppte Erlebnisse haben. Und man kann auch eine richtig bekloppte Biografie haben, ohne traumatisiert zu sein.
Ja.
Und ich finde, wir reden da manchmal auch Schäden und Kränklichkeiten herbei, womit wir den Leuten keinen Gefallen tun. Mhm. So, nicht alles traumatisiert uns, auch nicht alles triggert uns.
Vieles stärkt uns auch, ne? Also ja. Wenn ich so drüber nachdenke, über Dinge, die ich erlebt habe als Kind, als Jugendliche, die jetzt vielleicht manche als traumatisierend wahrnehmen würden oder so. Am Ende haben sie mich ja gestärkt, weil ich ja wusste, wie ich damit umgehen soll. Ne?
Ja, aber ich sag mal, oder auch nicht.
Oder gelernt habe, damit umzugehen.
Ja, aber oder auch nicht. Mhm. Oder ich habe Erlebnisse, von denen ich denke, das war richtig doof.
Okay, dann lass es uns Prägungen nennen.
Ja, es sind Dinge, also es sind Erlebnisse, die genau mich prägen und zu mir gehören. Aber bloß, weil sie richtig doof und echt scheiße waren. Also ja, heute habe ich es. Scheiße, ich sag mal, scheiße.
Das prägt mich auch ein bisschen.
Triggert es dich? Ja. Genau. Nee, ist das nicht direkt klinisch relevant, sondern es gehört einfach zu einer prallen Biografie dazu. So, und wir können ja nun nicht nur aus Kettfäden gewebt sein, wir müssen auch ein paar Schussfäden haben.
Ja. Ja. Das ist ja die Rüstung, die wir brauchen, ne?
Nicht, sag mal so in Hamburg. Genau.
Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es fast so schädlich ist, wie dauernd was Schlimmes passieren zu lassen, wenn man versucht, nichts Schlimmes passieren zu lassen oder immer alles abzufedern. Ne?
Also, ja, unschaffbar.
Ja, unschaffbar, aber vor allem ist es halt, glaube ich, wirklich fürs Selbstbewusstsein der Kinder eine Katastrophe, wenn ich dauernd merke, meine Mutter, mein Vater, die trauen mir nicht zu, damit umzugehen. Trauen die mir nicht zu. Ist was anderes, wenn ich es mir nicht zutraue. Aber wenn ich vorher schon sage, willst du wirklich in den Film? Traust du dich das wirklich? Weil letztes Mal war es ja so und so. Soll ich dich wirklich mit denen mitgehen lassen? Nachher muss die arme Frau mit dir aus dem Kinosaal.
Also ich behaupte ja mal, dass eine der Grundlagen meines Psychologinnen-Daseins ist, dass ich sehr viele Fünfen und Sechsen in Mathe und Physik eingehamstert habe. Und das waren alles nicht so tolle Erlebnisse. Aber gehört irgendwie auch dazu und auch ein Umgang mit Scheitern gehört irgendwie dazu.
Ja.
Sagen, okay, es schmeißt mich nicht um. Es ist nicht schön, es ist auch ein wiederkehrend beklopptes Erlebnis. Ich will jetzt das andere Wort nicht sagen. Aber gehört dazu. Mhm. Mein Neffe hat mal gesagt, das finde ich sehr lustig, ich habe schon so viel Dreck gemacht, ich kann richtig gut putzen.
Oh, das ist aber gut.
Ist richtig süß, ne?
Ja.
Finde ich auch. Und jetzt mal, ohne echte traumatische Erlebnisse schmälern zu wollen und ohne schmälern zu wollen, wie schrecklich es für Kinder ist, wenn sie mit anstrengenden Gefühlen konfrontiert sind. Das ist gut, wenn die Erwachsenen um sich rum haben oder Freunde um sich rum haben, die das mit denen zusammen zurechtbiegen. Aber es gehört alles dazu.
Ja, da hast du recht. Und du weißt auch nicht, was es später macht, ne?
Nee.
Du kannst es echt nicht ausrechnen.
Na, ich finde es im Gegenteil ganz interessant, wie sich ja auch die Vergangenheit in einem fort wandelt und ich auf meine Kindheit, je nach dem Lebensalter, in dem ich bin, sehr unterschiedlich blicke. Von sehr glücklich zu katastrophal zu, naja, nicht so dolle, zu auch so ganz plüschig und blumig.
Ja.
Also so wie es sich und auch auf das eigene Scheitern oder die eigenen Erfolge man immer wieder anders blickt, je nachdem, an welchem Standpunkt man ist.
Ja, und mit welchem Blick man noch drauf guckt, ne? Voll. Weißt du, was mir noch gerade eingefallen ist? Als ich 4 Jahre alt war, ist meine Mutter nachts aufgewacht, hatte solche Schmerzen, wurde dann auch vom Arzt abgeholt. Ich weiß noch genau, welchen Schlafanzug ich anhatte. Ich war da gerade mal 4. Und letzten Endes war das furchtbar. Das war ein 4-jähriges kleines Mädchen im Schlafanzug, das sehen musste, wie Mama schreit, abgeholt wird und dann wochenlang in der Klinik ist, ohne dass ich sie sehen durfte. Wie dramatisch und wie am seidenen Faden das alles hing, habe ich erst viel später erfahren. Aber letzten Endes, wenn ich daran zurückdenke, dann hilft es mir noch jetzt, so eine ganz tiefe Dankbarkeit für meine Mama zu fühlen. dass die da ist, dass ich nicht mit 4 Jahren sie verloren habe, sondern dass sie da ist und auch jetzt immer noch mit 40, die ist noch da. Und das ist was total Bezauberndes eigentlich und eher ein Geschenk, dass ich dieses Memento Mori in mir habe, ne? Dass ich so wirklich weiß, das hätte schief gehen können, dann wäre ich ohne sie aufgewachsen. Und alles, was sie mir vielleicht mal in den Kopf geworfen hat, was vielleicht nicht so schön war oder so, das ist trotzdem irgendwie ein Geschenk, weil sie da war. Und das ist irgendwie, ja, von daher, ich will sagen, auch schlechte Erlebnisse können einem was schenken im Leben.
Total. Und aber jetzt mal zurück nochmal zu dem kleinen Monsieur hier, weil mir nämlich gerade, wo du von kleinen Kindern sprichst, fällt mir mein Sohn ein, der häufig nicht bei uns über den Flur gehen wollte, weil er Angst vor Schafen hatte.
Warte, ja, das musst du erklären, wo wohnt ihr?
Wir haben damals in so einer langgezogenen Wohnung gewohnt, aber also er wollte nicht über den Flur, weil da Schafe sind oder Schafe sein könnten.
Ich wollte gerade sagen.
Und auf die Frage hin, was ist denn so schlimm an Schafen, sagte er, die machen Mäh-Mäh.
Oh.
Ja, okay. Also das, keine Ahnung, da muss eine Psychoanalytikerin ran, was da los war. Aber ich sage immer, der total dusselige Trick war, ihm ein kleines Marmorschaf zu schenken, das Wolle angeklebt hatte und zu sagen, guck mal hier, das ist ein Schaf für dich. Das fand er dann gut.
Ja.
Und seitdem keine Angst mehr vor Schafen. Ich finde eben mal dieses Irrationale an kindlichen Ängsten interessant und aufzupassen, sie nicht zu groß zu pusten, sondern zu fragen, was hilft dir?
Ja.
Was kannst du, oder Mama auch jemandem einfach einen Glücksbringer zu geben oder etwas, was die sich in die Tasche stecken könnten, ein Gedanken, woran kannst du dich festhalten, ein kleinen Zaubertrick, den du machen kannst, ein kleines Zauberwort, das du sprechen kannst, eine kleine Erinnerung, die du haben kannst. Und es ist ja im Prinzip dir wahrscheinlich auch ähnlich gegangen mit deiner Mutter zu sagen, aber bei allem, was schrecklich ist, was ist? Und da ist ja etwas geblieben und etwas da gewesen, was nicht der Abschnitt war von jetzt ist er weg, sondern und etwas überdauert auch. Und etwas, ich nehme mal an, dein Vater hat dir gesagt, Mensch, so geht's der Mama. Mhm. Ich unterstelle mal, du hast ihr Bilder gemalt. Also
natürlich.
Was man so tut.
Aber daran erinnere ich mich.
Aber es wird etwas passiert sein, was dich in Aktivität und in Wirksamkeit gehalten hat.
Vor allem hat ein Netzwerk gegriffen, das habe ich gemerkt. Ja. Wie plötzlich alle Nachbarn kamen und geholfen haben und uns abgeholt haben, hingebracht. Ich habe so ganz viel Vertrauen in Netzwerk in der Zeit, glaube ich, gefunden. Ja.
Genau. Und eher dazu gucken, also weg von wie vermeidet man und hin zu, was tue ich stattdessen, was tue ich hinzu, was könnte ich noch tun?
Ja, guck mal, ist gut. Das hat mein Mann in meiner Pandemie gesagt, dann müssen wir was tun. Wenn die Kinder gesagt haben, ich habe Angst, dann müssen wir was tun. Ja. Und dann hat er immer Sachen gemacht, sowas wie ein Gewächshaus mit denen gebaut oder so. Weil wenn man tut, dann hat man nicht so viel Angst. Und das stimmt.
Ja.
War voll gut.
So,
müssen wir was tun. Ich hoffe, die Mama weiß jetzt ungefähr, was sie tun kann. Also Gefühle begleiten, benennen und dabei bleiben und nicht selbst in Angst verfallen, dass es irgendwas Schädliches anrichtet.
So machen wir es.
Sehr gut. Gute Mama ist es, die mit ihm rausgeht. Ja, danke, liebe Elke.
Danke, liebe Christine.
Dann würde ich sagen, alle anderen, wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Dann geht's weiter mit der nächsten Folge. Wenn ihr Fragen, Kritik, Themenwünsche, was auch immer habt, dann schreibt uns an podcast@eltern.de und bis wir uns wieder hören.
Viele liebe Grüße aus Hamburg.
Tschüss.